Gesundheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8. Wenn unsere Erkennungsmelodie Gesundheit von Xavier Cugat erklingt, weiß jeder, der unsere Sendung alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit verfolgt, welche Stunde geschlagen hat. Nämlich die gesunde Stunde. Und die gibt es ausschließlich und exklusiv nur bei unserem Lieblingssender OS Radio 104,8. In dem Bürgerfunkformat Die gesunde Stunde beschäftigen sich Vitalstoffblock-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Obergräfenkämper, mit Themen rund um die Bereiche Prävention und Gesundheit. Wir sind Laien und keine Fachleute, schauen jedoch gerne über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin hinaus und bilden uns eine Meinung. Dazu kommt, dass mein Kollege Uwe Altschner seit Jahren über seinen Vitalstoffblock Kontakt mit Ärzten, Wissenschaftlern und Buchautoren auf der ganzen Welt pflegt und dadurch Zugang zu wichtigen Informationen hat, die helfen können, informierte Entscheidungen für ein Leben in Gesundheit zu treffen. Informationen, wie sie dringend benötigt werden, aber selten zu finden sind. In der neuesten Ausgabe der Gesunden Stunde widmen wir uns dem Sonnen- bzw. Superhormon Vitamin D. Denn die dunkle Jahreszeit hat begonnen und Licht und Sonne sind Mangelware. Gerade Sonnenstrahlen sind aber wichtig, um eine der größten Gesundheitsquellen zu produzieren, die die Natur uns schenken kann, das Hormon Vitamin D. Mittlerweile leiden 90% der deutschen Bevölkerung an Vitamin D-Mangel. Vitalstoffblock-Herausgeber Uwe Altschner hat sich informiert und ich, Sigi Obergräfenkämper, möchte wissen, was es damit auf sich hat. Aber zunächst einmal gibt es passend zu unserem heutigen Sonnenthema Musik und zwar Let's the Sunshine In aus dem Musical Hair.
OS Radio, der coolste Mix von heute.
Zurück in der gesunden Stunde begrüßen Sie Vitalstoffblock-Herausgeber Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper. Thema der heutigen Sendung Vitamin D, das Sonnenhormon. Uwe, immer häufiger wird in den Medien auf die Gesundheitsquelle Vitamin D hingewiesen und die Wichtigkeit dieses, wie die Fachpresse es auch bezeichnet, Superhormons scheint zu steigen. Was ich aber erst einmal wissen möchte, ist das Vitamin D eigentlich ein Vitamin?
Ja, also Sigi, du hast es eben schon in deiner Anmoderation auch Superhormon genannt und damit ist klar...
Ich habe das nur vom Buchtitel entnommen.
Genau, es ist eben tatsächlich ein Hormon. Vitamine sind organische Verbindungen, die der Körper nicht zur Energiebereitstellung, also zur Energieproduktion verwendet und nicht selber herstellen kann, die also mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Und dementsprechend ist Vitamin D kein Vitamin, weil der Körper es selber herstellen kann. Es ist aber deswegen als Vitamin bekannt, weil es zu einer Zeit entdeckt wurde, Anfang des Jahrhunderts, also des letzten Jahrhunderts, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, als gerade die Vitamine A, B und C entdeckt worden waren. Und dann war eben sozusagen das nächste dieser Stoffe in der Reihe das Vitamin D und hat seinen Namen. Und erst später hat man gemerkt, es ist tatsächlich kein Vitamin, weil der Körper es selber herstellen kann.
Wie entsteht denn Vitamin D oder wie bildet der Körper Vitamin D?
Ja, Vitamin D ist eine relativ komplexe Verbindung, die der Körper aber ganz einfach herstellt, also einfach im übertragenen Sinne, weil wenn wir uns draußen in der Sonne aufhalten und die Sonne eine hohe Intensität, also genügend hohe Intensität hat, dann wird in der Haut mittels einer Umwandlung von Cholesterin, ja, dann durch UV-Licht das Prähormon Vitamin D3 gebildet. Das geschieht also in der Haut durch Umwandlung von Cholesterin. Und das ist dann schon mal ein Indikator dafür, dass wir es hier mit einer sehr spannenden Thematik zu tun haben, weil also sowohl das Sonnenlicht allgemein ja immer ein bisschen als gefährlich gilt und so, ja, es ist aber unverzichtbar für unser Leben und zwar eben auch das ungeschützte Sonnenlicht, denn mit Sonnenschutz kriegen wir keinen kein UVB-Licht in die Haut, dann findet dieser Prozess eben auch nicht statt. Und der zweite Bereich, da ist das Cholesterin. Das gilt ja auch als ganz gefährlich und ist
Auf jeden Fall.
Herzgesundheit und Cholesterinsenker. Und allein da merkt man schon, das kann ganz so simpel kann es nicht sein, weil Cholesterin ist eben unverzichtbar dafür, dass auch Vitamin D hergestellt wird. Und es ist auch bei Herz-Kreislauf tatsächlich eigentlich nur ein beteiligter Stoff, der in diesem Zusammenhang entdeckt wird. Aber ob der ursächlich ist für das, wofür es in verantwortlich gemacht wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt und es ist sehr wahrscheinlich nicht so. Aber wir sind ja beim Vitamin D und insofern lassen Sie uns mal darüber weiter sprechen.
Ja, richtig, klar. Uwe, aber das scheint ja wirklich ein sehr komplexes Thema zu sein. Und ich würde sagen, bevor wir da richtig einsteigen, gönnen wir uns erstmal eine kleine Pause, da die Sonne ja eine große Rolle in unserer Sendung zu spielen scheint, ausfülle mit Always the Sun von The Strangers. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, wir machen weiter in der gesunden Stunde. Wir, das sind Vitalstoffblock-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Obergrevenkämper. Unser Thema heute Vitamin D. Uwe, du hast eben erklärt, was Vitamin D ist. Da bleiben für mich aber noch ein paar Fragen offen. Da sind zwei Begriffe gefallen. Sonne ist schädlich und Vitamin D wird über die Haut oder Cholesterin produziert oder entsteht das? Mir ist dieser ganze Vorgang ehrlich gesagt noch nicht so einleuchtend. Kannst du mir da noch ein bisschen was zu erzählen?
Genau, also wenn wir heute eins rüberbringen für unsere Hörerinnen und Hörer, dann ist es genau das, dass eben hier in der allgemeinen Öffentlichkeit eine ganze Menge an sehr verwirrenden Informationen herumgeistern und mit denen wollen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen. Sonne ist eben nicht schädlich und eben auch tatsächlich ist Sonnenschutz nicht nur gut. Wir benötigen für eine gute Gesundheit Phasen von Sonnenlicht, also dass wir der Sonne ausgesetzt sind, ohne Sonnenschutz, um tatsächlich lebenswichtige Substanzen wie Vitamin D überhaupt bilden zu können. Lebenswichtig deswegen, da kommen wir dann gleich noch drauf, weil unter anderem das Immunsystem tatsächlich auf Vitamin D angewiesen ist. So, also Sonne ist tatsächlich nicht schädlich. Zu viel von Sonne ist schädlich, aber man soll sich nicht hermetisch von Sonnenlicht abriegeln, von bestimmten Sonderfällen mal abgesehen. Natürlich haben Personen, die schon eine Schädigung der Haut beispielsweise haben, die müssen da noch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber der gesunde Mensch braucht Sonne. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass das Cholesterin, das eben auch allgemein dämonisiert wird, weil aus dem Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ja bekannt, dass Menschen, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, offensichtlich dann auch immer irgendein schlechtes Cholesterin haben und dergleichen. So, und dann werden Cholesterinsenker verschrieben und damit ist dann für den Otto-Normalverbraucher klar, Cholesterin ist ein Problem. Nein, Cholesterin ist kein Problem, sondern im Gegenteil, Cholesterin ist ein lebenswichtiges Molekül, was an vielen Prozessen, unter anderem auch im Gehirn, aber eben auch in der Haut, beteiligt ist an der Herstellung von wichtigen Faktoren, die wir in unserem Stoffwechsel benötigen. So, und das ist erstmal, da würde ich mich freuen, wenn das hier aus dieser Sendung heute mitgenommen wird. Wir machen keine ärztliche Beratung in dieser Sendung, das ist ganz klar. Wir informieren über den Stand der Forschung, aber das ist eben teilweise auch dann wiederum ein bisschen zwiespältig, weil Forschung ist ein sehr weiter Begriff und nicht alles, was per se im Mainstream der Forschung ist, also Anführungszeichen die herrschende Meinung, ist auch der Weisheit letzter Schluss. Das heißt also, Fortschritte in den Prozessen der Erkenntnis, die vollziehen sich immer so, dass etwas von außen langsam neu in diesen Mainstream hinein wandert, den Menschen nach und nach immer klarer wird und dazu gehört eben unter anderem die zentrale Bedeutung von Vitamin D.
Uwe, du hast ja eben gesagt, dass also Vitamin D über die Haut und Cholesterin entsteht. Welche Körperfunktionen oder Organe sind da denn noch vonnöten, dass das entsteht, dieses Vitamin D?
Also in der Haut entsteht es. Die Haut ist eben ein ganz wichtiges Organ. Da entsteht durch Sonnenlicht das Prähormon D3 und das wird dann weiter über die Leber umgewandelt zu dem Vitamin D3, das dann tatsächlich das ist, was man auch in der Apotheke beispielsweise kaufen kann, das sogenannte Cholecalciferol. Das ist eine Substanz, die eben durch Sonnenlicht und Wärme entsteht in der Haut. Die ist hochgradig labil, das heißt, sie zerfällt binnen 48 Stunden schon, hat das eine Halbwertszeit um die Hälfte. Ne? Also das heißt, 2 Tage und dann ist nur noch die Hälfte von dem da, was ursprünglich mal entstanden ist. Eine hochgradig labile Struktur, weil sie wieder in ihre Bestandteile zerfällt. Es sei denn, sie wird in der Leber umgewandelt in das beziehungsweise in der, Entschuldigung, ja, in der Leber umgewandelt in das 25-Hydroxyvitamin D3. So, da kommen wir zum nächsten Fachbegriff. Ist das ein bisschen komplex, Biochemie. Aber das ist das, was tatsächlich dann ist, was auch beim Arzt gemessen wird und im Zweifelsfall dann auch zu niedrig im Blutstrom vorhanden ist. Das ist nämlich entstanden aus diesem D3, was man in der Apotheke bekommt. Mit ein paar Enzymen, enzymatischen Prozessen, entsteht dann in der Leber das 25-OH-D3, eben dieses Calicalcidol heißt es. Und das ist dieser eigentliche Stoff, der im Blut gemessen wird. Es kann auch gemessen werden, dass 1,25 Dihydroxyvitamin D3, das entsteht, nachdem das Ganze in die Niere gegangen ist. Und dieses 1,25 Dihydroxyvitamin D3, das heißt, es sind vorher sowohl in der Leber wie in der Niere diese Hydroxyprozesse haben stattgefunden. Und das ist die aktive Form des Vitamin D3, was dann im Stoffwechsel die unterschiedlichsten Funktionen erfüllt. Unter anderem ist es wichtig eben, wie gesagt, fürs Immunsystem, dass das Immunsystem tatsächlich richtig funktioniert.
Ich wollte da gerade nachfragen oder so, welche Funktion hat Vitamin D? Aber bevor wir da richtig noch drauf eingehen oder umfangreicher drauf eingehen oder so, vielleicht kannst du das so mit einem Satz sicherlich nicht beantworten, aber im nächsten Block, den wir machen.
Da bemühen wir uns drum.
Ja, ich würde sagen, bevor wir in den nächsten Block einsteigen, Vitamin D, habe ich jetzt schon den Eindruck, ist wirklich ein sehr lebenswichtiges Vitamin. Und apropos Leben, das besingt Patrick Hernandez in seinem Song Born to be Alive, den wir jetzt hören. Zurück in unserem Bürgerfunkformat über Prävention und Gesundheit. In der gesunden Stunde begrüßen Sie Uwe Altschner und Sigi Obergrevenkämper. Uwe, du hast uns erklärt, was Vitamin D ist und wie es entsteht. Welche Funktion hat denn das Vitamin D und in welchen Bereichen wird denn Vitamin D benötigt oder eingesetzt? Müssen wir da unterscheiden? Vorsorge, Therapie, wie auch immer?
Also das kann man so, wie du es jetzt gefragt hast, glaube ich, gar nicht beantworten, außer dass man sagt, es wird tatsächlich überall benötigt. Das ist ein ganz zentraler Stoff, es ist ein Signalmolekül, also alle Hormone sind letztendlich Nachrichtenmoleküle, die erfüllen eine Signalfunktion für unterschiedliche Teile im Körper, weil es ist ein System von Organen und Organe wiederum sind ist Systeme von Zellen und da laufen ganz, ganz komplexe Informationsübergaben und Verarbeitungsmuster ab und das leisten unter anderem Hormone. So, und bei Vitamin D ist es so, dass es beispielsweise auch dazu notwendig ist, dass sich die DNA auslesen kann. Ja, das heißt, ein Vitamin D-Mangel im Umkehrschluss kann dazu führen, dass die DNA, unsere Erbsubstanz in den Zellen, überhaupt nicht richtig ausgelesen werden kann mit allen möglichen unkontrollierbaren Folgen, weil man weiß natürlich nicht genau, wo in einem solchen Prozess der Duplikation der Erbinformation dann ein Fehler auftreten.
Da hat Vitamin D auch einen Anteil.
Ja, genau. Also das heißt, dass tatsächlich Vitamin, beispielsweise die Calciumaufnahme im Darm. Ja, also der Darm ist ja der Ort, wo unsere Nahrung ausgewertet bzw. ausgesiebt wird, sprichwörtlich. Es geht von dort in den Blutstrom über und Calcium beispielsweise kann im Darm bei bestimmten Konstellationen, bei bestimmten epigenetischen, also sprich den Wirkungsumfang der Gene, das nennt man dann Epigenetik, betreffenden Konstellationen, kann das nicht gut ausgewertet werden, was dann dazu führt, dass im Stoffwechsel insgesamt tendenziell zu wenig Calcium vorhanden sein könnte. Das ist nur einer von ganz vielen Prozessen, die da auf dieser Ebene gesteuert werden. Daneben hat Vitamin D eben auch die Funktion generell des Immunsystems. Also die Immunzellen, die weißen Blutkörperchen, haben Rezeptoren, also Docking Stations kann man sagen, wo dieses Hormon ansetzen kann und ansetzen soll, um eben die Signale zu übertragen, die für eine Immunfunktion, für die Abwehr von Viren, von Bakterien etc. ansetzen.
Das wollte ich gerade fragen. Also Infekte oder Gegeninfekte und Entzündungen scheint dann Vitamin D ja auch sehr wichtig zu sein. Also gerade schon die paar Dinge, die du erwähnt hast, DNA bei Immunerkrankungen. Also das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten, also dass Vitamin D so wichtig ist.
Doch, es ist einer der wirklich der ganz zentralen Bausteine für eine gesunde Körperfunktion. Und insofern ist es auch erklärbar, dass wir eine Zunahme von auch Autoimmunerkrankungen haben.
Autoimmunerkrankungen, was heißt das?
Sind Erkrankungen, bei denen sich das Immunsystem gegen den Körper selber richtet. Und die haben letztendlich zur Ursache, dass das Immunsystem überlastet ist durch eine permanente Beanspruchung. Und unter anderem kann das sein, dass das Immunsystem zum Beispiel von vornherein gar nicht mehr klar erkennen kann, was ist jetzt Freund, Feind, weil es bestimmte Substanzen zu seinem ordnungsgemäßen Funktionieren nicht mehr hat. Wenn man beispielsweise ist die Multiple Sklerose ist ein solcher Fall, wo es Mediziner gibt,
die... Also MS.
Genau, MS. Mhm. Mediziner gibt, die mit... Nochmal, wir machen hier keine ärztliche Beratung, wir informieren hier nur und jemand, der da betroffen ist oder der da was hört, der sollte seinen Therapeuten des Vertrauens konsultieren und sich dann informieren. Aber es gibt tatsächlich Mediziner, die bei bestimmten Konstellationen, eben hier jetzt auch bei der Multiple Sklerose, mit Hochtherapien, mit Hochdosierungen von Vitamin D dann auch eine Besserung des Krankheitsbildes erzielen können. Das ist nur, das soll jetzt hier nur aufzeigen, dass in diesem Fall tatsächlich unglaubliche Komplexität und gleichzeitig aber auch eine große Wirksamkeit berührt ist. Das ist jetzt hier kein Wundermolekül, aber auf der anderen Seite, den Buchtitel, den du zitiert hast, der ist ja auch von einem Mediziner, das Sonnen- bzw. Superhormon zeigt, dass unser Verständnis von Gesundheit durch eine Rückbesinnung auf die stoffwechselphysiologischen, biophysiologischen Grundkonstanten dazu führen kann, dass sich viele Probleme, die wir heute in unserer zivilisierten, aber eben auch industrialisierten und denaturalisierten Lebensweise haben.
Uwe, bevor wir über den weiteren Einsatz des Sonnenhormons Vitamin D sprechen, unterbreche ich die gesunde Stunde mit einem Musiktitel von Udo Jürgens, Die Sonne und Du.
Die Sonne und Du.
Radio. Die beste Musik von heute.
Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, Vitamin D ist das große Thema in der gesunden Stunde und damit melden sich Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkemper zurück in unser Format mit Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit. Uwe, wir haben vor dem Lied Die Sonne und Du über das weitreichende Spektrum von Vitamin D im Einsatz bei verschiedenen Krankheiten gesprochen, aber damit ist doch wahrscheinlich der Einsatz bei Krankheiten, bei verschiedenen Krankheiten noch nicht erschöpft.
Ja, mir wäre lieber, wir würden uns mehr über das gesunde Funktionieren.
Oder das gesunde Funktionieren, von, ja. Krankheit ja, hört sich von Not an, Gesundheit ist viel
System
besser.
Unterhalten. Nee, hast auch nochmal, weil wir machen hier keine Therapien. Ne?
Nein,
das wir sind Laien, wir sind interessierte Laien und vielleicht auch einigermaßen, hoffentlich einigermaßen informierte Laien. Aber die Hörerinnen und Hörer müssen wissen, das ist ein Impuls zur eigenverantwortlichen Aufnahme dieser Informationen und dann auch Weiterverarbeitung. Das heißt, man soll sich im Zweifelsfall wirklich dann auch nochmal selbst drum kümmern, Menschen des Vertrauens befragen, Therapeuten sicherlich ansprechen, mal gucken, wie die dazu stehen. Und wenn sie da komplett abweisend sind, dann wäre ich allerdings persönlich, oder bin ich auch, wenn mich jemand da an der Stelle so abfertigen will, nach dem Motto, alles pappalapapp, dann frage ich ihn schon, wie viel Zeit er dann für seine eigene Fortbildung in diesem Bereich aufwendet und wie er die mehr als 40.000 Studien kennt, die zum Thema Vitamin D allein in der Datenbank PubMed enthalten sind. Und da sind sehr, sehr spannende Dinge drin und das ist Wissenschaft, dokumentierte Wissenschaft. So, und
ja, darum frage ich ja auch noch sehr interessiert. Wir hatten im letzten Blog Infekte, Entzündungen, Autoimmunerkrankungen gesprochen und meine Frage dahingehend, damit ist ja wahrscheinlich die Wirkungsweise von Vitamin D noch nicht erschöpft.
Also ganz generell nochmal, es ist ein Hormon, das was an was Signalfunktionen hat, was Funktionen hat für die Transkription der DNA, der App-Information. Das heißt natürlich, es hat was mit der Muskulatur zu tun. Ja, das also Dinge, die da gelagert sind, das, die Fähigkeit des Muskels, sich gesund anzuspannen und wieder zu entspannen, auch davon abhängt. Ich habe eben schon den Calciumstoffwechsel erwähnt. Calcium und Magnesium sind ganz enge Kofaktoren, die einander bedingen. Und das heißt, wenn das eine beispielsweise durch eine Fehlresorption im Darm gar nicht mehr richtig vorhanden ist, dann ist auch leicht nachvollziehbar, auch für einen Laien, dass dann auch Dinge wie die muskuläre Entspannung gestört sein könnten. Und dann heißt, wenn das gestört ist, dann kann es auch sein, dass Krämpfe auf so etwas zurückzuführen sind. Man sollte das immer so abklären lassen, dass man eben dann auch schaut, wie sieht denn der Spiegel? Ich habe eben erwähnt, dass 25 OHD3, also diese aus der Leber synthetisierte Form des Vitamin Ds, die im Blut messbar ist, die sollte man überprüfen lassen und sollte sich nicht damit abspeisen lassen, dass dort ein Referenzwert von 20 Nanogramm pro Milliliter als ausreichend angesehen wird oder auch 30. Denn normal in Ländern mit hoher Sonneneinstrahlung sind Werte von jenseits 50 bis 80 teilweise noch höheren Werten.
Das ist ein kleiner Unterschied.
Das sind dann eben, das ist der Faktor 2 oder 3, der da oftmals dabei ist. Und allein deswegen sollte man schon schauen. Umgekehrt ist es viel eher nachvollziehbar, dieser Wert von 20 ist ein Durchschnittswert. Ja, der wird ermittelt aus dem Durchschnitt aller dort ausgewerteten Blutproben, aller Labore in einem bestimmten Raum, also ich sage jetzt mal Deutschland, Österreich, Schweiz oder so etwas, oder noch größer. Und dann kommt man darauf, dass da eine relativ niedriger Durchschnittswert festgestellt wird. Und wenn wir auf der anderen Seite aber sehen, dass wir insgesamt immer mehr mit Krankheiten, mit Zunahme von Morbidität, also Anfälligkeit für Krankheit zu tun haben in der Bevölkerung, auch immer jüngere Jahre, immer höhere Schwere von Erkrankungen, dann kann da tatsächlich ein Zusammenhang bestehen. Und wenn man andererseits Studien liest, die zeigen, dass ab einem bestimmten Schwellenwert, der deutlich über diesem Anführungszeichen Normalwert liegt, sich auch Beschwerden, Konstitutionen wieder bessern, dann ist das meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Argument, um da mal hineinzuschauen. Das heißt also, wenn bei einem Beschwerden der Vitamin D-Wert zu niedrig ist, dann sollte man da immer erstmal nachschauen, kann das was zu tun haben. Muskulatur habe ich erwähnt. Das Thema Energiebereitstellung, also Antriebslosigkeit.
Kann damit auch zusammenhängen.
Natürlich, ja, natürlich. Mhm. Ne? Das Nervensystem insgesamt, Erschöpfung, Koordinationsstörungen auch, ja. Das sind alles Dinge, die in der Literatur, in der wissenschaftlichen Literatur dokumentiert sind, die mit einem Vitamin D-Mangel, einem relativen oder einem absoluten, relativ heißt, es könnte sein, dass es eben ein nicht der Optimalwert ist, aber jetzt nicht ein vollkommen unterirdischer Wert. Das ist immer sehr, sehr subjektiv, weil beispielsweise bei jemandem, dem das Immunsystem ständig leicht alarmiert ist, Mikroentzündung oder was auch immer, ist auch nachvollziehbar, dass der natürlich einen höheren Bedarf dieses Signalmoleküls hat, weil sich auch das irgendwann verbraucht. Ja, also dass dieses 25 OAD3, was da gemessen wird, das gibt ungefähr die Versorgung über die zurückliegenden 2 bis 3 Monate an. Und das heißt, dann erklärt auch das zum Beispiel oder kann erklären, weshalb im Winter, je länger der Winter dauert, die Widerstandsfähigkeit abnimmt, weil natürlich dann durch einen Mangel an Sonne überhaupt nichts mehr neu nachproduziert werden kann und damit dann eben auch die Vorräte, Anführungszeichen, langsam auslaufen.
Was mich aber auch noch so ein bisschen irritiert, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, Bemessungsgrundlagen von Vitamin D. Wenn mein Hausarzt mir jetzt sagt, ich habe jetzt eine Blutauswertung und du hast jetzt 25, was weiß ich auch immer, ich weiß nicht, wie das bemessen wird, und er sagt, das ist in Ordnung. Ich meine verstanden zu haben, dass du gesagt hast, da werden, ich weiß nicht, bei welchen Ärzten andere Werte zugrunde gelegt, die höher sind. Ich glaube, du hast von Duplikation oder Multiplikation gesprochen. Also das macht mich so ein bisschen hellhörig.
Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt zig dokumentierte Studien, die zeigen, dass höhere Konzentrationen im Blut eine geringe Inzidenz von bestimmten Fällen, unter anderem auch die Krebsraten. Also es gibt bei Brustkrebs und auch bei Darmkrebs gibt es Studien, die zeigen, dass wenn der Wert in einer Range von 50 bis 80 liegt, dass damit die Wahrscheinlichkeit an diesen Erkrankungen, schweren systemischen Erkrankungen zu erkranken, signifikant sinkt. Ja, das ist auch schon dokumentiert. Und man muss die Ärzteschaft auch ein bisschen in Schutz nehmen, denn ein Arzt ist jemand, der eine hochqualifizierte Ausbildung genießt, aber auch nur das letztendlich lernen kann, was ihm gelehrt wird. Und wenn da veraltetes Wissen letztendlich weiter perpetuiert wird, dann ist das bedauerlich, aber dann kann man das dem Einzelnen gar nicht vorwerfen. Entscheidend ist, dass jemand eben die Zusammenhänge selber herstellen möchte. Und das, glaube ich, das kann dann auch jemand, wenn ich mit meinem Arzt spreche und sage, nee, hören Sie mal zu, Herr Doktor oder Frau Doktor, ich lese das da und wie stehen Sie dazu und haben Sie es selber schon gelesen? Und wenn mich so jemand dann abbügelt, dann in der Tat ist mein Vertrauen in die Weitsicht eines solchen Therapeuten nicht mehr ganz unbeeinträchtigt und dann schaue ich mich im Zweifelsfall auch danach um. Ich mich jedenfalls. Ich gebe hier keine Empfehlung, aber ne, das ist mein Herangehen. Wenn aber jemand sagt, oh, stimmt, Sie haben recht, also eigentlich müsste ich da mal ein bisschen näher reinschauen und habe das eigentlich gar nicht in meiner Fortbildung über die letzten Jahre und ich verlasse mich eigentlich nur darauf, was die Kollegen sagen und was man so in der Literatur liest, dann habe ich da Verständnis dafür. Ne, es ist eben ein hochkomplexer Zusammenhang. Man kann sagen, 10, 15 Jahre dauert es, bis etwas Unkontroverses überhaupt in die wissenschaftliche Praxis, in die ärztliche Praxis Eingang findet. Und wenn es kontrovers ist, und hier haben wir es mit kontroversen Interessenlagen zu tun, weil letztendlich, let's face it, wenn das Immunsystem besser funktioniert und die Menschen dadurch gesünder werden, dann gibt es im Zweifelsfall auch Interessen, die daran rein ökonomisch kein Interesse haben könnten, rein hypothetisch.
Also ich möchte auch noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich hier nichts verdammen will. Ich möchte mich informieren. Aber um diese umfangreichen Informationen verarbeiten zu können, gibt es eine kleine Musikunterbrechung, in der Marius Müller-Westernhagen singt Lasst uns leben.
Sie reden wieder mal vom Krieg. Zu lieben ist gar nicht so schwer.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, weiter geht es in der Gesunden Stunde, dem Magazin über Präventions- und Gesundheitsthemen mit Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper über das Thema Vitamin D. Uwe, wir haben gesprochen, was ist Vitamin D, wie und wo entsteht es, die Funktion und den Einsatz. Was mich noch interessiert, wie verbreitet ist Vitamin D-Mangel eigentlich?
Nun ja, also man muss da auch ein bisschen differenziert an diese Fragestellung herangehen. Wenn man den klassisch schulmedizinischen Normwert heranzieht, wo 20 Nanogramm pro Milliliter dann eine Grenze zum Mangel
Nanogramm, markieren. Sagtest du.
Nanogramm pro Milliliter Blut, Vitamin, also 25 OHD3, wenn dieser Wert unter 20 liegt, dann spricht die Schulmedizin von einem Mangel. Sie unterscheidet auch nochmal zwischen relativem Mangel und absolutem Mangel, aber dann kann man spricht die Schulmedizin von einem Mangel. Aber die Schulmedizin ist eine Medizin, die ohnehin schon weite Teile der Bevölkerung mit erheblichen Beschwerden überhaupt kennenlernt. Also das heißt, die Bevölkerung stellt sich dort schon mit Beschwerden vor. Und aus diesen Patienten wird dann dieser Durchschnittswert ermittelt. Wenn man andersrum sagt, Krankheit ist das, ist die Abwesenheit von Symptomen, von Beeinträchtigungen und das umfassende Wohlbefinden und auch die dokumentierte optimale Funktion von Organfunktionen, dann kann man letztendlich sagen, dass 90% bis zu 90% oder dann sagen Mediziner, wie unter anderem Professor Dr. Jörg Spitz, der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat über die Kraft der Sonne, das Sonnenhormon Vitamin D3, der spricht davon, dass 90% einen Mangel
hat. Hat der sich spezialisiert auf Vitamin D?
Der ist ein Medizinprofessor, ein pensionierter Medizinprofessor, der seinen Ruhestand dazu nutzt, sich mal mit solchen zentralen Fragestellungen zu befassen. Und das macht er sehr systematisch. Er ist ein, ich will erst mal sagen, im besten Sinne sehr, sehr sorgfältiger Wissenschaftler, der aber eben ohne Scheuklappen und auch ohne Abhängigkeiten an dieses Thema herangeht. Und da hat er eben jetzt mal diese Formulierung, also diese Marke identifiziert. 90% aller Menschen haben einen Mangel. Und das ist auch dann wiederum plausibel, wenn wir verstehen, dass Vitamin D ja nur produziert wird, wenn die Sonne eine Intensität hat, dass die UV-Strahlung bei uns im Körper, in der Haut, diese Umwandlung bewirken kann. Und das ist unter einem Einstrahlungswinkel von 45 Grad gar nicht möglich. Und 45 Grad haben wir überhaupt nur in den Sommermonaten hier in Nordeuropa, 50. Breitengrad, ich muss sagen, Geografie bin ich nicht so stark, aber jedenfalls ne, in unseren Breiten doch ist es nur im Sommermonaten und auch dort nur in der Mittagszeit überhaupt gegeben. Das heißt, immer dann, wenn der Schatten kürzer ist als die eigene Körpergröße, geometrisches, ne, rechtwinkliges Dreieck zwischen Füßen und dem Schatten, und dann haben wir die Hypotenuse, der Satz des Pythagoras, und das heißt, wenn die Körperlänge, die eine Seite des Dreiecks und der abgebildete Schatten, wenn dieser Schatten kürzer ist als die Körperlänge, dann ist der Grad, der Winkel 45 Grad oder mehr, und dann ist UV-Einstrahlung möglich, es sei denn, es ist Sonnenschutz im Spiel, dann ist das auch nicht möglich, weil Sonnenschutz ja gerade die UV-Strahlung abschirmen soll. Und wenn wir uns geschlossenen Räumen aufhalten, was wir heute fast alle 8 Stunden am Tag oder länger tun, selbst die Landwirte sind inzwischen in automatisierten, klimatisierten Fahrzeugen unterwegs, dann findet keine Vitamin-D-Bildung nennenswert statt. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass tatsächlich in unseren Breiten bis zu 90% einen Mangel haben könnten, also nicht ausreichend versorgt sein könnten, um alle körperlichen Funktionen, die auf Vitamin-D angewiesen sind, ausreichend zu versorgen.
Gibt es denn besondere Risikogruppen? Du sagtest ja eben, gut, es kriegen die Leute, die sowieso wenig Sonne abkriegen oder so. Gibt es da Gruppen, die besonders gefährdet sind?
Naja, sag mal so, jetzt die Leute, die sich im Freien aufhalten, beziehungsweise nicht im Freien aufhalten, sind eben Anführungszeichen Risikogruppe. Das ist heutzutage fast jeder, aber jetzt mal auch von dem Hauttyp beispielsweise. Mhm. Je dunkler die Haut, desto besser ist die Haut physiologisch gegen Sonnenstrahlung geschützt, weil tatsächlich ja beispielsweise Menschen in Afrika, die dunkle Hautfarbe haben, permanent der Sonne in hoher Intensität ausgesetzt sind. Und deswegen ist klar, dass dann die Haut sich dunkel verfärbt, damit sie besser geschützt wird. Das heißt, der Prozess dort ist, wenn diese Menschen sich in höheren Breiten aufhalten oder auch andere dunklere Hauttypen, dann haben die eine noch schlechtere Umwandlung als jemand, der ein heller Hauttyp ist, wo diese Umwandlung, sobald die Sonne irgendwie da ist, funktionieren muss, weil ansonsten fortpflanzen gesunder Erbinformationen gar nicht möglich wäre. Und das heißt, je dunkler der Hauttyp, desto sonnenbedürftiger ist auch jemand, um den Vitamin-D-Haushalt tatsächlich gut zu bewerkstelligen.
Das heißt, je brauner ich bin, desto geringer ist die Möglichkeit der Vitamin-D-Aufnahme über die Haut.
Wenn du und ich, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn unsere Frauen mit uns in Urlaub fahren, dann wird oft davor gesprochen, no, gehst du noch mal ein bisschen ins Sonnenstudio, damit du dich schon ein bisschen vorbräunst. Das ist, einerseits sieht es gut aus, ja, aber es ist vor allen Dingen auch etwas, damit man dann, wenn man irgendwo am Strand in der Sonne liegt, nicht sofort verbrennt. Das heißt, das ist tatsächlich ein biologischer Sonnenschutz. Die Haut wird dunkler. Es wird eben an der Stelle auch eine Schutzfunktion gegen UV-Licht in moderater Weise. Auch eine dunkle Haut schützt nicht vor Sonnenbrand. So ist es nicht, aber sie ist da widerstandsfähiger. Umgekehrt heißt es auch, dass die knappen Zeiten, die im nördlichen Breiten bestehen, um überhaupt die Sonne so intensiv zu haben, damit sie diese physiologischen Prozesse ausführen kann, die sind halt, die sind schwierig. Die sind für dunkle Menschen echt problematisch.
Liebe Hörerinnen und Hörer von US-Radio 104,8, ich kann nur sagen, lassen Sie einen Vitamin-D-Mangel nicht zu und rufen Sie rechtzeitig SOS, so lautet auch unser nächster Musiktitel von ABBA. Danke, Uwe Altschner, für die umfangreichen Informationen über Vitamin D und das Gespräch mit dir. Also ich hätte wirklich noch viele, viele Fragen, aber du hast ja eben ein Buch erwähnt von dem Dr. Jörg Spitz. Und wer noch weitere Informationen sich über diesen für mich komplexen Bereich holen will, den verweise ich nochmal auf das Buch und würde gerne zur Verabschiedung jetzt an dich das Mikro übergeben.
Sigi, wie heißt das Buch?
Ja? Superhormon Vitamin D.
Es ist erschienen im Verlag G&U, Gräf und Unser, und wirklich, glaube ich, sehr, sehr empfehlenswert, weil es ein ganz umfassendes und auch belegtes Werk ist. Ja, damit sind wir dann jetzt auch schon am Ende unserer gesunden Stunde.
Gesundheit.
Wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer hier auf OS Radio 104,8, für Ihr Interesse und wünschen Ihnen auch weiterhin gute Gesundheit. Es ist Dezember und das heißt, das Weihnachtsfest steht uns bevor. Da wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir, Sigi Obergrevenkemper und ich, wir möchten uns auch bedanken bei den Kollegen Frank Paul und Thorsten Köpke für vielfältige Unterstützung über das ganze Jahr hinweg. Die technische Unterstützung ist inzwischen etwas weniger erforderlich, weil wir die Technik im Sendestudio hier weitgehend allein beherrschen. Aber das Einstellen und auch die Vorbereitung der Playlist und alles das ermöglichen uns die Kollegen Frank Paul und Thorsten Köpke. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Betreuung im gesamten zurückliegenden Jahr. Wir kommen wieder mit einer neuen Folge der Gesunden Stunde am 10. Januar 2020 wieder zur gewohnten Sendezeit hier freitagsabends um 18.03 Uhr auf OS Radio 104,8. Und bis dahin, wie gesagt, wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Gesundheit, einen guten Rutsch und machen Sie es gut. Bis bald.
Bis bald.
Cha-cha-cha.